Einen wunderschönen guten Morgen. Vierter Advent. Wir warten auf den König, aber er ist ja schon da. Trotzdem, jedes Jahr neu macht man sich bewusst, da ist ja ein König, der kommt. Und der ja auch wiederkommt. Heute wäre eigentlich das Thema dran, unserer Predigtreihe, fünf Sprachen der Liebe, Zärtlichkeit. Und ich wollte jetzt sagen, es ist nicht so mein Ding. Das stimmt nicht, ist schon mein Ding, aber darüber zu predigen ist nicht so mein Ding. Weil ich muss heute über Jesus predigen, ich kann nicht anders. Über der Retter, der da ist. Das ist die Predigt heute. Und ich möchte ganz schnell mit euch einsteigen. Ich möchte heute das Wort Gottes viel sprechen lassen. Und wenn ihr Bibeln dabei habt, gebraucht sie. Das ist ein Gebrauchsgegenstand, ein ganz kostbares. Wer ist, Punkt 1, wer ist der Herr dieser Welt? Jesus, Teufel, wer ist der Herr dieser Welt?
Satan.
Ja, wie jetzt? Wir sind doch Christen und wir sind doch umgeben von Gottes Segen und das Reich Gottes ist angebrochen. Ja, ist es auch. Das Königreich Gottes ist angebrochen. Aber es ist doch längst nicht vollendet und das dauert noch eine ganze Weile. Vielleicht ja auch nicht. Aber es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden. Und wir als Christen, wir wiedergeborenen Christen, sind versetzt worden vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Und so sind wir da, wo wir sind, auch im Reich des Lichts, weil Gott ist ja in uns. Und er hat mich erlöst. Und ich bin Licht, ich bin ein Licht in dieser Welt. Und wenn du in die unsichtbare Welt reinschauen könntest, dann würde dir alle leuchten. Du würdest leuchten, hier wäre ein Licht da mehr, wenn ich hier so reinschaue, oder? Und da, wo wir hingehen, bringen wir das Licht mit in die Finsternis. Aber die Finsternis ist da. Sie ist real, sie ist existent. Das hat nicht aufgehört, als Jesus geboren wurde oder als er am Kreuz gestorben ist. Das war nicht plötzlich vorbei. Sondern da ist etwas angefangen, ist etwas aufgebrochen. Und der Herr dieser Welt, der Fürst dieser Welt ist tatsächlich Satan. Johannes 12, 31. Wer es nicht glaubt, ich lese es gerne nochmal. Weil ich kann ja vieles behaupten, aber wenn es da steht, dann steht es da ja, ne? Das war nach der Taufe Jesu, als die Stimme war vom Vater. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und wenn ich von dieser Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Und das meint sein Sterben am Kreuz. Und er zieht die Menschen zu sich. Und diese Form, die da steht, der Fürst dieser Welt wird hinausgeworfen werden. Das ist im Griechischen eine Zeitform, die spricht über einen Prozess, der andauert. Der hat angefangen, aber das dauert noch an, das dauert noch eine ganze Weile. Und da sind wir mittendrin. Wir sind gerade dabei, wie wir erleben, dass der Feind, dass der Fürst dieser Welt hinausgeworfen wird. Aus unserem Leben, aus dem Leben der Menschen um uns herum. Überall auf der Welt erleben wir diese Wunder. Aber trotzdem ist er derjenige, der hier auf dieser Erde ist und eine große Autorität hat. Das sehen wir um uns herum. Und es gibt so Texte in der Bibel, ich möchte ganz kurz mal das große Bild darstellen. Hesekiel 28 ist ein Text über einen Fürsten von Tyrus. Und wenn wir diesen Text lesen, dann lesen wir ganz bald, dass da etwas drinsteckt, eine prophetische Ebene, die wir erst erkennen können, wenn uns der Heilige Geist das zeigt, als wiedergeborene Christen. Weil plötzlich wandelt sich die Worte und du merkst, der spricht nicht mehr über einen Menschen, der spricht über etwas anderes. Und ich lese ab Vers 11, Hesekiel 28, Vers 11. Und das Wort des Herrn geschah so zu mir. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm, so spricht der Herr, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Da merkt man plötzlich, wer war in Eden? Spricht er über Adam? Über Eva? Du warst ein mit ausgebreiteter Flügeln schimmernder Cherub. Wer war das? Dieser schimmernde Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Der war ganz oben, da wo Gottes Thron sitzt. Das war sein Platz. Vollkommen warst du in deinen Wegen, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handes fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest, und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schimmernder Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Und so weiter und so fort. Und wir sehen, Gott offenbart den Ursprung Satans. Er hat ihn geschaffen als Luzifer, als Lichtbringer. Luzifer ist ein Morgenstern, ist eigentlich das Wort dafür. Oder ein Lichtbringer, Morgenstern. Im Grunde ist das ein Stern, der deswegen so hell leuchtet, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Das ist seine Schönheit, daher kommt sie. Und er war so voller Stolz, dass er sich erhob und sagte, wieso sollte ich mich unter Gott beugen? Ich will selber sein wie Gott. Ich will selber sein wie Gott. Und diese Lüge nimmt er mit hinein in den Garten Eden und verführt Adam und Eva damit. Und dann hat er sich erhoben in seinem Stolz und wollte einen himmlischen Putsch starten. Aber Gott ist nicht vom Thron zu stoßen. Er ist der Schöpfer, er ist allmächtig. Er kann nicht gestoßen werden. Der Thron wackelt nicht. Der ist ewig und fest. Und trotzdem hat er gedacht, ich kann es mal versuchen. Ich schaffe es. Ich habe ein Drittel der Engel. Ja, da waren drei Erzengel. Michael, Gabriel und Luzifer. Und die waren gesetzt über diese ganze Engelherrscharen. Und Luzifer wird vom Thron gestoßen, als er sich in Stolz erhob und über Gott stellen wollte. Und dann sehen wir, Jesaja 14, das ist eine ähnliche Stelle, wo er auch wieder offenbart. Jesaja 14, Vers 12. Oder ich lese ab Vers 11. In den Scheol hinabgestürzt ist deine Pracht unter den Klang deiner Harfen. Maden sind unter dir zum Lager ausgebreitet und Würmer sind deine Decke. Wie bist du vom Himmel gefallen, du glänzender, du Glanzstern, du Sohn der Morgenröte. Da steht Luzifer. Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältigter der Nation. Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Und da sehen wir, was geschieht. Gott hält Gericht. Weil Gott ist Gott, der ist nicht irgendwie herrschsüchtig oder irgendwie hat ein Problem mit anderen Autoritäten oder sowas, sondern er ist Gott. Und als Gott ist er gesetzt über alles. Er hat alles unter sich. Da gibt es nichts, was irgendwie auch nur annähernd an ihn rankommt. Und da, wo er ist, herrscht eine göttliche Autorität und Ordnung. Und das nennt sich Heiligkeit, vollkommene Reinheit, völlig klare Unterordnung. Er ist Gott. Und dann ist ein Geschöpf, das sich erhebt, welches er geschaffen hat und sagt, ich möchte jetzt sein wie du und ich möchte höher sein als du. Und dann musste Gott diesen Luzifer, der dieses himmlische Gleichgewicht außer Gleichgewicht bringen wollte, musste er aus dem Himmel entfernen. Und so warf er ihn hinab auf die Erde. Und das sehen wir, dass Luzifer auf die Erde geworfen wurde. Lukas 10, 18. Ich liebe das Rauschen von Bibelblättern. Lukas 10, 18. Du hast auf deinem Handy auch tippen, ist in Ordnung. Das ist die Situation, wo die Jünger ausgesandt wurden von Jesus und sie kommen zurück, die 70, und waren völlig begeistert, was sie getan haben im Namen Gottes. Sie hatten ja von ihm den Heiligen Geist bekommen, er hat sie angehaucht und sie waren gesalbt. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist und hatten Autorität über den Feind und haben Dämonen ausgetrieben. Und das berichten sie. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Die waren völlig aus dem Häuschen, was für eine Autorität sie hatten. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Er hat es gesehen, Jesus war dabei, wie Satan von diesem Thron gestoßen wurde auf die Erde und jetzt auf der Erde hier rumrumort mit den gefallenen Engeln, die sich seinem Putschversuch angeschlossen hatten. Offenbar haben Engel einen freien Willen. Und jetzt sind sie hier auf Erden und wollen Unruhe stiften. Und sie wollen das kaputt machen, was Gott am allermeisten liebt, nämlich seine Geschöpfe. Menschen. Und sie wollen verhindern, dass Menschen zum Glauben kommen. Sie wollen verhindern, dass Menschen, die glauben, in eine Fülle hineinkommen. Dass sie weiter festhängen an Barrieren und Sünden und Ketten und Wunden. Und er will verhindern, dass sie durchbrechen zu einem Christsein in Fülle. Ein Christsein für ein Leben, was überfließt. Wo Jesus sagt, ich habe Leben in Überfluss und das will ich euch geben. Das ist sein Ansinnen. Deswegen versucht er, Menschen so früh wie möglich von Gott wegzubringen. Und das schafft er am ehesten durch Verletzung. Er macht Kinder, fügt er Wunden zu. Das ist er richtig, da ist er richtig gut drin. Und diese Kinder, die verletzt sind, fragen sich, Gott, wo bist du denn? Wenn du allmächtig bist, warum hast du es nicht verhindert? Und diese Frage, die brennt bei so vielen Menschen. Sie können nicht durchdringen zu einem Glauben an Gott, weil sie sagen, wenn er so gut ist und so liebevoll ist und so gerecht ist und allmächtig ist, warum habe ich denn das alles erlebt? Und deswegen sind so viele Menschen, die groß werden, fast jeder, kommt mit Verletzungen ins Kindheitsalter rein, in die Jugendzeit rein. Irgendwelche Dinge sind da, die einen wirklich kaputt machen wollen. Und die kommen vom Feind, weil er möchte Menschen von Gott abhalten. Das ist der Herr dieser Welt. Und er gebraucht die Sünden von Menschen, um noch schlimmere Sünden hervorzubringen. Er gebraucht die Schwachstellen, wo wir selber vielleicht Wunden haben, wo wir offene Türen haben in uns. Diese Dinge gebraucht er, um bei anderen Menschen noch mehr Dinge kaputt zu machen. Es sind immer Menschen, die uns verletzen. Es sind immer Menschen, die der Feind gebraucht. Er steht nicht vor dir und plötzlich, sondern das sind Menschen, die er gebraucht, die Sünde von Menschen. Und da gibt es eine Lösung. Wir sind dem ja nicht machtlos ausgeliefert. Ja, er ist der Fürst dieser Welt. Und ja, wir erleben das als Christen, dass wir einen guten Kampf zu führen haben. Und dass das nicht alles mal einfach so geht. Es wäre so schön, man bekehrt sich und dann macht's plopp. Auf einmal ist alles easy. Alle Wunden sind weg. Alle Krankheiten sind weg. Alle Beziehungen stimmen. Wenn du kommst in die Gemeinde rein und plötzlich bist du im Himmel. Ja, wunderschön. Man redet nicht schlecht übereinander, man verletzt sich nicht, man denkt nichts Schlechtes übereinander. Es wäre so schön, aber irgendwie noch nicht. Es ist ein Prozess, ein Kampf. Und der Feind mischt da ordentlich mit und stellt sich dem entgegen. Aber wir haben von Gott Werkzeuge bekommen, Autorität bekommen, uns dagegen zu stellen. Also erster Punkt, der Herr dieser Welt. Aber der zweite Punkt, der Retter wird geboren. Und das feiern wir. Ich lese wieder aus der Bibel Lukas 1, Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel, ist der ehemalige Kollege von Luzifer, von Gott in eine Stadt von Galiläa namens Nazareth gesandt. Dass er persönlich kam, es war schon eine wichtige Botschaft offenbar. Zu einer Jungfrau, keine junge Frau, es war wirklich eine Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Und der Name war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadigte. Wie sagen die? Gebenedeite, ne? Wunderschönes Wort. Der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Gerade sie als Frau. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und der Höchste, der Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in alle Ewigkeit. Und seines Königstums wird kein Ende sein. Wow. Das ist das, was wir gedenken bei Weihnachten. Die Welt liegt in Chaos. Der Feind rumort rum. Der Mensch kann aus eigener Kraft nicht gegen anstinken, er kann nicht aufstehen, er kann nicht sich selbst gerecht machen. In ihm ist keine Kraft, dagegen zu stehen. Und dann kommt der Retter, der geboren wird. Und diese Autorität von Jesus hat kein Ende. Er ist gesetzt über alles. Er ist die höchste Autorität in dieser Welt und der unsichtbaren Welt und in alle Ewigkeit. Wie genau das mit der Trinität läuft, das wissen wir nach paar tausend Jahren Kirchengeschichte und Streitigkeiten immer noch nicht. Eins ist klar, da gibt es kein Rangeln um den Thron in der Dreieinigkeit. Und wenn wir Offenbarung 4 lesen, haben wir heute Morgen im Frühgebet so gelesen, da siehst du, da ist ein Wesen beschrieben, da sind nicht nur irgendwie drei, das ist viel größer, das ist da schweben irgendwelche Engel rum mit Flügeln innen und Augen, innen und außen auf den Flügeln, und die haben verschiedene Köpfe und Aussehen wie ein Mensch, wie ein Stier und so weiter, wie ein Adler. Und es fehlt noch Löwe, dankeschön. Das sind alles so Facetten von Gott. Und da sitzt einer auf dem Thron. Gott ist so viel größer als die Dreieinigkeit. Das ist nur ein Versuch, uns Gott irgendwie greifbar zu machen, ein Bild von Gott. Da ist so viel mehr. Wenn wir im Himmel stehen und gedacht haben auf Erden, wir haben es jetzt kapiert, wissen, wie es geht, dann werden wir vor ihm stehen und sagen, okay, es war alles falsch. Er ist noch so viel größer. Und was haben wir uns hier gestritten auf Erden, wer denn mehr Recht hat und so. Gott ist so viel mehr. Und wenn ich jetzt über Jesus spreche, dann ist der Vater da genauso mit drin wie der Heilige Geist und Gott halt, Gott. Und dieser Gott sitzt auf dem Thron und seine Herrschaft hat kein Ende in alle Ewigkeit. Da wackelt nichts. Er ist Herrscher in Ewigkeit. Und er ist Retter. Lukas 2 begegnen die Engel den Hirten. Lukas 2, Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf dem freien Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Also nichts mit kleinen, dicken, pausbäckigen Engeln am Tannenbaum mit einer Trompete im Mund. Ach, wie niedlich. Begegne mal einem Engel. Wenn hier plötzlich ein Engel erscheinen würde, hier in der Mitte oder hier so hinter mir. Ich glaube, wir würden alle schreien, weglaufen. Engel sind mächtige Wesen. Und die Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus Jesus in der Davidstadt. Ein Retter ist geboren. Gott hat einen Plan. Gott hat nicht gedacht, ach du meine Güte, jetzt ist es dem Feind gelungen, Adam und Eva zu verführen. Alles kaputt. Nein, er wusste, was passiert. Und er hat einen vollkommenen Rettungsplan vorbereitet. Und in diesem Rettungsplan gibt es einen Retter. Und das ist Jesus Christus. Und er ist gekommen, um auch dich zu retten. Vielleicht denkst du, ja, das weiß ich doch auch alles schon. Aber wer weiß, wie tief das zu dir noch vordringt, wo du vielleicht doch nicht so richtig an den Retter glaubst. Der dritte Punkt, Jesus ist wirklich Herr über alles. Manche haben so die Vorstellung, dass es so einen Kampf gibt, so wie in jedem Kinofilm, der ein bisschen spannender sein soll, oder in den meisten Religionen, dass es irgendwie so ein Kampf ist zwischen Gut und Böse. Manche sagen, es muss ein Gleichgewicht sein zwischen Gut und Böse. Manche sagen, es gibt gar kein Böse. Aber im Großen und Ganzen hast du in fast allen Filmen so ein Tauziehen, wer am Ende doch besser ist. Das nennt man Dualismus, Schwarz-Weiß. 50-50. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann ist da kein 50-50. Dann ist der Sieg schon klar. Da ist kein Kampf in der Himmelswelt und hoffentlich gewinnt der Gute. Hoffentlich ist Jesus doch ein bisschen stärker als der Feind. Und dann denken wir vielleicht an Jesus, der irgendwie ringt mit dem Feind oder der irgendwie da Kämpfe führt, mit inneren Kämpfen beschäftigt ist. Das war er als Mensch, wo er zu kämpfen hatte mit diesem Auftrag, geh und stirb für die Menschheit. Aber in der Ewigkeit ist das kein Tauziehen zwischen Gut und Böse. In Offenbarung steht, dass die Schlange im tausendjährigen Reich, wenn das gelaufen ist, dann wird Erzengel Michael geschickt mit seinen Herrschern, so nach dem Motto, kümmer du dich mal drum. Gott sitzt auf dem Thron und sagt, Erzengel Michael, schnapp dir mal Luzifer, jetzt ist Schluss, es reicht. Er muss gar keinen Finger krümmen. Er hat ihn geschaffen. Gott hat kein Problem mit Satan. Wir haben ein Problem mit Satan. Er hat ihn schon längst besiegt. Epheser 1, Vers 20. Ich will euch ein bisschen füttern mit Bibelwort. Merkt ihr? Ab Vers 20 geht es um die überschwängliche Größe seiner Kraft und Macht, die Herrlichkeit, der Reichtum seiner Herrlichkeit. Und diese Macht, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in den Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen Zeitalter genannt werden wird. Was auch immer das alles heißt. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wow, das ist unser Jesus. Wenn wir hier so ein Kreuz in die Mitte stellen, ist das nur ein Symbol. Ein grausames Symbol, aber auch ein Zeichen des Sieges. Und damit machen wir deutlich, wir haben ein Haupt. Und dieses Haupt ist gewaltig. Und er kämpft nicht so ein bisschen und mal schauen und vielleicht schafft er es heute, vielleicht auch nicht. Er ist gesetzt über alle Autorität. Dieses Baby, was wir da feiern in der Krippe, ist der König über alles. Und auch über deinem Leben. Ganz gleich, was in deinem Leben ist, er hat die Autorität, das zu besiegen. Und das ist kein loses Hoffen. Ich war jetzt die letzten Tage bei Sieglinde Brunner im Krankenhaus. Sie hatte eine Operation fällig, im Unterleibsbereich, ging ihr nicht gut. Und sie hat mich angerufen, ich möchte bitte zu ihr kommen. Sie möchte was Wichtiges sagen. Da bin ich dahin gefahren. Ich hatte echt viel zu tun. Dachte, ach komm, fährst nochmal schnell vorbei. So ein Liebesdienst an so einer Dame, die einfach da ist jetzt im Krankenhaus und mich gerufen hat. Okay, bin ich hingefahren und dann sitze ich da und ich höre von ihr eine Predigt. Wie diese Frau voll Glauben ist, sagt, weißt du, Burkhard, die Ärzte sagen Folgendes. Ja, die Hüftknochen sind festgewachsen, die kann sich kaum bewegen, die haben wenig Zuversicht für die Zukunft. Es geht ihr körperlich gar nicht gut, aber sie hat gesagt, weißt du was, in mir ist eine Revolte entstanden. Ich möchte mich dagegen stellen, ich akzeptiere das nicht. Und dann erzählt sie mir, weiß nicht, 20 Bibelstellen, wo drin steht, dass Jesus ihr Heiland ist, dass er ihr Retter ist. Und sagt, Burkhard, bitte mal für mich, dass ich gesund werde. Ich so, das mache ich. In dem Moment, wir waren ganz allein im Zimmer. In dem Moment geht die Tür auf, ich wollte gerade loslegen, meine Ölflasche rausgeholt. Dann meint sie, Burkhard, und? Ölflasche dabei? Abendmahlgeschirr dabei? Das Abendmahlgeschirr habe ich jetzt nicht so. Ah, egal, ich habe Toastbrot und noch ein bisschen Tee, macht nichts. Ganz süß. Und dann geht die Tür auf, die Krankenschwester kommt und sagt, so, Frau Brunner, Sie müssen jetzt die Position wechseln, jetzt kommen Sie auf den Flur und dann kommt die Dame, die draußen im Flur sitzt, wieder in das Zimmer und dann können Sie draußen essen. Ich so, okay. Dann waren wir draußen im Flur und meinte, so, Burkhard, nun mach mal. Und habe ich dann da gebetet und die ganze Zeit liefen Leute vorbei und ich so, ey, ist ja völlig wurscht jetzt. Und habe dann laut gebetet mit ihr zusammen und wir haben gebetet, dass Jesus Christus diesen Körper heilt. Das hat mich so berührt, dieser Glaube dieser Frau. Boah. Und ich habe ihr zugesagt, dass wir zusammen beten werden. Das möchte ich jetzt gerne machen. Ich bitte euch mal aufzustehen und für Sieglinde Brunner zu beten. Ob du sie kennst oder nicht, sie ist deine Schwester. Vater im Himmel, wir machen uns eins, Herr, für Sieglinde. Diese kostbare Dame, Herr, die so voller Glauben ist, die dich kennt, die dich liebt und die die Ewigkeit bei dir verbringen wird, Herr. Aber sie will noch auf dieser Erde ein Zeugnis für dich sein. Sie will laufen können, Herr. Sie will ihre Wohnung behalten können. Sie möchte Treppen steigen können, Herr. Und sie glaubt fest an ein Wunder. Ja, und da machen wir uns eins, Herr, und legen alle unsere kleinen Glaubenspakete zusammen und machen da ein Riesending draus und sagen, Jesus Christus, im Namen Jesu, heile diese Frau, Herr. Rühr du sie an, Herr. Jetzt, in diesem Moment, geh in ihr Krankenhaus. Berühre sie persönlich, Jesus. Leg ihr die Hand auf, Herr, und lass diesen Körper gesund werden in deinem Namen, Herr. Dass du dich verherrlichst. Du bist der Retter der Welt, du hast alle Autorität und du hast alle Krankheiten getragen, Herr. Und so auch alles, was in Sieglinde ist, hast du am Kreuz auf dich genommen. Und so beten wir, Herr, dass dein Durchbruch geschieht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön. Ich bin gespannt. Als die 70 zurückkamen, hat Jesus ihnen gesagt, siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Und das wiederholt er ganz am Ende meinem Missionsauftrag. Ende von Lukas-Evangelium. Da kriegen wir es nochmal ganz deutlich gesagt. Jesus hat uns wirklich, dir persönlich, die Autorität über den Feind erteilt. Nicht aus dir selbst heraus, sondern in seinem Namen. Du hast Autorität über den Feind, stell dir das mal vor. Der, der beim Thron Gottes war und der eine riesige Anzahl von Dämonen um sich schart und der einen ganz gewitzten Plan hat, um uns kaputt zu machen, um dein Leben kaputt zu machen. Und dann sagt Jesus so, ich habe Autorität und ich bin das Haupt der Gemeinde und hier sitzen alles Leute, denen ich Autorität gebe über die Macht des Feindes. Dass sie rausgehen und dass sie den Sieg ausrufen über alles das, wo der Feind versucht, da sein Revier zu markieren. Ja, und dann kommt der Alltag. Oder? Aber das bleibt die Wahrheit. Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Schon mal gemacht? Über die ganze Kraft des Feindes. Nicht nur hier und da, ab und zu mal ein bisschen. Und nichts soll euch schaden. Das habe ich aber schon anders erlebt. Und da sind wir wieder am Anfang, wo ich sagte, das Reich Gottes hat angefangen. Es bricht auf und es breitet sich aus unter uns. Es breitet sich aus in meinem Leben. Wir haben auch nicht über alles Sieg in unserem Leben. Auch in der Familie haben wir immer wieder Situationen, wo ich denke, Jesus, da ein bisschen mehr Sieg von dir wäre schon echt klasse. Aber wir sind dran und wir bleiben dran und wir gehen weiter voran. Und da möchte ich dich so ermutigen. Gib dich nicht geschlagen. Mach da keine Kompromisse. Mach keine, wie heißt das schöne Wort? Kein Tribut zahlen an den Feind. Der hat kein Anrecht an deinem Land. Der hat kein Anrecht an deinem Leben. Du bist teuer erkauft von Jesus Christus. Weißt du das? Der hat alles gegeben, damit du erkauft bist, dass du sein Eigentum bist. Und der Feind hat kein bisschen Anrecht daran. Ganz gleich, in welchem Bereich das ist. Er hat kein Anrecht. Alles, was er an Anrecht erhebt, das ist eine Lüge. Und jetzt dürfen wir ihn entreißen und sagen, Jesus, du bist der Herr. Du hast mich bezahlt. Und ich möchte mit euch reingehen nochmal in einen letzten Punkt. Eine neue Familie für dich. Wir sind ja keine Einzelkämpfer. Sondern Gott hat uns zusammengestellt. Und in Johannes lesen wir, wenn wir an ihn glauben, gibt er uns die Vollmacht, sich Kind Gottes zu nennen. Warum ist die Jungfrauengeburt so wichtig? Das ist ja so ein Zankapfel in der Theologie. Ja, war eine junge Frau, Übersetzungsfehler. Nee, ist nicht Übersetzungsfehler. Warum ist es so wichtig, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde? Weil er rein ist, ja. Als Lukas 31 steht, dass der Engel zu ihr sagt, du wirst ein Kind empfangen. Da steht, du wirst in deinem Leib empfangen, wortwörtlich. Du wirst in deinem Leib etwas empfangen. Und nicht von Josef, sondern von Gott. Und so wie ich das verstehe, ist Jesus vollkommen Gott und vollkommen Mensch zugleich. Das kriegen wir nicht hin, aber Gott kriegt das hin. Und so sucht er sich eine Frau, Maria, die eine Eizelle hat und er legt seinen göttlichen Samen und es entsteht ein neues Leben, ein göttliches Leben in einer menschlichen Hülle. Das kriegt allein Gott hin. Aber deswegen war es so nötig, dass sie eine Jungfrau war, weil Josef ist nicht der Vater von Jesus. Er hat Vaterschaft übernommen, die ersten 12 Jahre seines Lebens. Aber der Vater war Gott von Anfang an. Wir wissen, dass wir, wenn wir zur Welt kommen, nicht bei Null anfangen, sondern wir nehmen die ganzen Lasten der Vorfahren mit. Mindestens die vom 3. und 4. Glied, die Generationsstufen. Und viele leiden unter Traumata, die mit ihrem eigenen Leben gar nichts zu tun haben, sondern die kommen von den Vorfahren. Da sind die Forscher sich einig, auch die christlichen Psychologen. Ich habe eine Doktorarbeit dazu gelesen von einem Freund von mir. Diese Übertragung der Traumata über die Generationen weg. Das ist ein Phänomen. Aber das taucht immer wieder auf, gerade die Nachkriegsgeneration. Viele, die im Holocaust gelitten haben, deren Kinder leiden unter den Traumata ihrer Eltern, obwohl sie nie davon geredet haben, die vielleicht sogar auch gestorben sind, ja. Und da ist etwas in ihrem Leben, wo die sagen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also klar, sie wissen es, wo es herkommt, sie haben es aber nicht selber erlebt, aber es wurde übertragen in ihr Leben. Und so sitzen viele da und sagen, ja, wo kommt das denn her, dieser Mist? Oder diese Neigung in die eine oder andere Richtung. Warum kämpfst du mit Alkohol? War dein Vater, dein Opa auch schon in der Linie drin? Warum ist da so eine Sache mit Nazitum in deinem, du hast doch nichts damit zu tun. Ja, aber da ist etwas, was sich übertragen hat. Manchmal sagt man ja, das sind Menschen aus gutem Hause. Das ist eine Erblinie, die sich da weiterpflanzt. Ob das mit Erfolg zu tun hat, und das meine ich gar nicht nur positiv. Da ist ein Drang, Geld hervorzubringen, erfolgreich zu sein. Das ist wie ein Fluch über der Familie und gar nicht nur Segen. Kinderlosigkeit. Was ist da? Was gibt es da für Linien? Wo hat der Feind es geschafft, ein Erbe reinzusetzen? Das sind so Dinge, da fangen wir nicht bei Null an. Unser Leben fängt nicht bei Null an, sondern das ist etwas, was reinkommt. Und dann kommst du als Christ irgendwie rein und sagst, ja gut, jetzt muss ich irgendwie alles durchwühlen und durchkämpfen und naja, und ich habe vielleicht Therapie oder ich habe vielleicht einfach gute Bücher gelesen und wühle mich so da durch und versuche alles irgendwie aufzuarbeiten. Und dann kommt Jesus und sagt, du kriegst eine neue Familie. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist ein neuer Adam. Und in dem Moment, wo Jesus in unser Leben kommt und wo ich Jesus mein ganzes Leben ihm unterstelle, habe ich eine neue DNA in meinem Leben. Ich bin nicht Enkel, Enkel, Enkel von irgendwas, Urenkelkind von Gott. Ich muss nicht unter den Flüchen der Vorfahren leiden, wenn ich eine neue Familie habe, versteht ihr? Ich habe die Möglichkeit und auch die Autorität und die Verantwortung, da einen Schnitt zu machen. Ich habe einen neuen Vater. Und das ist Gott. Da ist nicht so ein ganz langer Stammbaum, den ich verfolge und sage, oh, was da alles war, sondern ich habe die Möglichkeit zu sagen, Jesu Namen, Schluss damit. Ich habe eine neue DNA, ich habe einen neuen Stammbaum. Und der Stammbaum ist Gott, mein Vater und dann komme ich. Direkt, da ist nichts dazwischen, da ist nichts Verdrecktes oder belastet, da ist keine Sünde. Und Jesus kam auf die Welt frei von dieser Erbfolge. Der hatte kein negatives Erbe, er hatte rein das positive Erbe, die Natur Gottes in sich. Und das hat er uns weiter vererbt. Und wenn du sagst, im Namen Jesu habe ich die Vollmacht, mich Kind Gottes zu nennen, dann hast du eine neue Ursprungsfamilie. Verstehst du? Das ist ganz wichtig in der Seelsorge, das zu erkennen und anzugehen. Eine neue Schöpfung. Und jetzt möchte ich zur Zielgeraden kommen und dann gehen wir in den Lobpreis. Lile, magst du schon mal da? Das Spannende finde ich, da gab es lange Streit zwischen den Theologen, warum bei Josef zwei verschiedene Stammbäume nachgewiesen wurden. Ja, wir sehen in Lukas 3 ist der Stammbaum anders, als er in Matthäus 1 beschrieben ist. Denkst, wieso, wie kommt das? Ist ja komisch. Eins ist klar, sie wollten damit nachweisen, dass Jesus wirklich Sohn aus dem Stamm David ist. Das war ja die Verheißung. Und deswegen war es ihnen ganz wichtig, aufzuschreiben, die Generation, wo kommt denn Jesus her? Also Josef musste ja dann als Vater sozusagen aus dem Stamme David kommen, weil die Frauen waren ja nicht wichtig in der Stammeslinie. Total bekloppt, weil die Frauen haben ja eigentlich die Eizelle in sich. Aber es war so halt in diesem Patriarchat. Die Männer sind wichtig, die Frauen waren nur der Ackerboden, wo dann der Same hineingelegt wurde. Die Frauen hatten in sich eigentlich kein Leben. So war die Vorstellung bis vor 50 Jahren noch. Das haben die erst dann rausgefunden, dass Mann und Frau zusammenkommen und dass jeder 50-50 zusammenlegt. Deswegen kommt das mit diesem Stammbaum. Weil die Frauen waren ja nur der Ackerboden. Der Same kam ja vom Mann. Die Bibel wusste es besser vor 2000 Jahren. Dieser andere Stammbaum, der da aufgelistet wird in Lukas 3, der sich so unterscheidet von Matthäus 1. So, wie hast du das? Und haben sie sich vertan? Dieser Stammbaum von Lukas 3 ist der von Maria. Und die ist auch eine Tochter Davids. Genial, oder? So ist Jesus in allen Verheißungen hat er es erfüllt. Da ist keine offene Stelle. Manches verstehen wir nicht, aber die Bibel lässt da eigentlich nichts offen. Und ich komme zum Schluss. Ich habe in Hamburg einen jungen Mann gehabt, der war bei mir im Hauskreis, der hat mitgesungen, mitgebetet, für andere gebetet, alles wunderbar. Dann habe ich irgendwann mal die Jugendarbeit dann abgegeben und dann Jahre später saß er bei mir im Büro und meinte, Burkhard, ich bin total voller Gotteszweifel. Ich weiß gar nicht, ob er mich liebt. Ich weiß gar nicht, ob es ihn überhaupt gibt. Habe ich mir alles nur eingebildet? Ich bin hier immer mitgefahren im Gottesdienst, habe immer meine Show gemacht, habe das auch irgendwie geglaubt, aber irgendwie war ich gar nicht so richtig drin. Und dann habe ich ihm so zugehört und dachte, was ist denn da los? Dachte schon drüber nach, irgendwie irgendwelche Gebetsansätze mit den Eltern, irgendwas und so weiter. Und plötzlich kam der Gedanke, sag, hast du dich eigentlich mal bekehrt? Hast du mal Jesus Christus als deinen Herrn angenommen? Druckst er so rum und dachte, naja, eigentlich, nee, weiß ich gar nicht. Irgendwie nicht. Irgendwie doch. Macht man doch so irgendwie so mit. Hat sich taufen lassen, alles. Aber er hat vergessen, sein Leben Jesus zu geben. Er hat sich nie bekehrt. Er ist so reingeschrutscht, reingeflutscht. Und das geht ganz vielen so, die christlich groß werden oder die, ich sag mal, auch in so eine Gemeinde kommen, wo einfach so viel passiert, wo Gott so da ist. Und dann ist man irgendwie drin im Ganzen und dann gehört man irgendwie dazu. Aber habe ich mein Leben Jesus gegeben? Habe ich ihm mal gebeten, meine Sünden zu vergeben? Habe ich ihn angenommen als meinen Herrn, als meinen Retter, als meinen Erlöser? Ja, ich feiere das Abendmahl mit. Habe mich sogar auch vielleicht taufen lassen. Doch, habe ich. Aber ist er mein Retter? Weiß ich das? Weiß er das? Habe ich ihm das mal so bewusst zugesagt? Naja, und dann habe ich mit dem jungen Mann gebetet. Ein ganz einfaches Übergabegebet gesprochen. War so ein Dreizeiler. Jesus, komm in mein Leben, du bist mein Herr. Danke für die Erlösung. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Und da fing er an zu heulen und hat gemerkt, ich habe mich noch nie bekehrt. Und seit dem Tag war alle Zweifel an Gottes Gegenwart weg. Alle Zweifel, dass er gerettet ist, dass er geliebt ist, waren weg. Einfach weil er Jesus als Herrn in seinem Leben angenommen hat. Und das ist so in mir gewachsen, dieser Gedanke. Und ich habe gedacht, ich möchte einfach mal mit euch zusammen ein Übergabegebet sprechen. Vielleicht hast du es schon gemacht, vielleicht auch noch nicht so bewusst. Und vielleicht ist das etwas, wo du einen Durchbruch brauchst. Überleg mal kurz, geh mal kurz in dich. Habe ich mein Leben Jesus gegeben? Habe ich es ihm in die Hände gegeben und gesagt, Jesus, sei du mein Herr? Habe ich ihn gebeten, Herr, vergib mir all meine Schuld? Ist er mein Retter? Oder ist er nur die Tür zum Vater, wo ich irgendwie so außen rum gewandert bin? Weil er ist der Herr und wir beugen uns vor ihm. Und ich komme nicht zum Vater, wenn ich nicht ihn als Retter angenommen habe. Vielleicht hast du die Atmosphäre geliebt, so drumherum. Da ist der Papa, der hat dich lieb. Und hast dich so mit reinnehmen lassen und dachte, ja, das ist das, was ich brauche. Das habe ich nirgendwo gehört, hier habe ich es erlebt. Wunderbar. Aber vielleicht solltest du noch mal ein paar Schritte zurückgehen und sagen, diese Tür da, dieses Kreuz, da bin ich irgendwie dann vorbeigeschlittert. Und ich werde einfach mal ein Gebet vorsprechen. Und ich bitte euch, am besten alle, wenn ihr schon gebetet habt, ist ja nicht schlimm. Das darf man auch zweimal beten. Vielleicht sind auch welche dabei, die sagen, habe ich im Leben noch nie gemacht, ich mache es mal ganz bewusst. Und wenn wir es alle beten, dann ist das auch etwas, was die anderen mitzieht. Vielleicht betest du es im Glauben für den anderen mit und da kommt was in Gang. Wer weiß. Ich bitte euch mal aufzustehen. Wenn jemand ganz definitiv sagt, das will ich nicht, völlig in Ordnung. Kein Gruppenzwang, aber ich lade dich ein. Und ich werde das so machen, ich werde laut vorbeten und ich bitte euch, gemeinsam einfach diese Sätze nachzubeten. Ich mache kurze Sätze, so ganz trocken, so ohne Musik, einfach so. Du und Jesus. Jesus Christus, ich glaube, dass du der Retter der Welt bist. Du bist Gott und kamst als Mensch auf die Erde. Du zeigtest uns den Weg zum Vater. Und du starbst am Kreuz für meine Sünden. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Und heile alle meine Krankheiten. Und ich glaube, dass du treu und gerecht bist, wenn ich meine Schuld bekenne. Und nun weiß ich, meine Schuld ist bezahlt. Und du hast mich erlöst. Und ich bin ein Kind Gottes. Ich bin kein Waise mehr. Denn ich habe einen Vater im Himmel. Jesus Christus, sei du mein Herr. Ich beuge mich vor dir. Ich übergebe dir alle Autorität über mein Leben. Und ich befehle dir meine Zukunft an. Mach mit meinem Leben, was dir gefällt. Ich will ein Werkzeug in deiner Hand sein. Amen.